Ja, zunächst einmal auch von mir wünsche ich allen einen guten und gesegneten Morgen und ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und den Dienst bei euch tun zu können. Obwohl ich jetzt ein bisschen Skrubel habe. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, einen Bibeltext vorzulesen, wenn ich hier eine Predigt gehalten habe. Heute Morgen habe ich damit ein bisschen Schwierigkeiten und ich möchte gleich um Entschuldigung bitten. Es ist so, ich glaube, dass dieses dicke schwarze Buch wirklich Antworten hat für alle Lebensfragen. Und dass es mitten hineinspricht in unser Leben. Und dass es verändernde Wirkung hat. Also wir dürfen vertrauen, dass das, was in diesem Buch steht, wirklich passend ist für uns und wir es ganz persönlich nehmen dürfen. Und trotzdem möchte ich mindestens eine Person heute Morgen bitten, das, was ich jetzt vorlese, nicht zu persönlich zu nehmen. Und ich glaube, ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ich jetzt aus 1. Mose Kapitel 29 die Verse 16 bis 18 vorlese. 1. Mose 29, die Verse 16 bis 18. Da heißt es nämlich, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Jakob liebte Rahel. Lea, du bist nicht gemeint an dieser Stelle. Nimm es nicht zu persönlich. Und ihr Lieben, wenn ich den Text jetzt nach der alten Luther-Übersetzung gelesen hätte, wäre das noch ein bisschen drastischer. Da steht nämlich, Lea hatte ein blödes Gesicht. Das ist ein Hammer, ne? Aber Sprache unterliegt ja immer einer Wandlung. Wenn ich das Wort blöd sehe, dann denke ich, dass im alten Deutsch, ja, in dem alten Plattdeutsch, was vielfach noch von den Mennoniten gesprochen wird, dass blöd wieder eine ganz andere Bedeutung hat. Da heißt blöd nämlich schüchtern. Und mir fällt dabei ein, dass ein mennonitischer Kollege, der in Kanada aufgewachsen war und dann in Deutschland predigte, das Wort auch in dem Sinne gebraucht hat, aber es wurde missverstanden. Es ist nämlich so, dass am Ende einer Predigt manchmal aufgerufen wird, nach vorne zu kommen und die Menschen einzuladen, eine persönliche Entscheidung für Jesus zu treffen. Und mein lieber Kollege sagte, sei nicht so blöd und komm nach vorne. Also wenn hier was von glanzlosen Augen steht oder wenn der Luthertext sagt blöd, ist wahrscheinlich was ganz anderes gemeint, als wir verstehen. Ich glaube nämlich, was hier gemeint ist, ist, dass die Lea nicht die tief schwarzen Augen hatte, wie sie in jener Zeit und bei den Menschen dort sehr beliebt waren. Vielleicht hatte sie grüne Augen, vielleicht hatte sie blasse Augen, vielleicht hatte sie blaue Augen, ich weiß nicht. Was hier gemeint ist, ist, dass diese Lea nicht die Ausstrahlung hatte, die ihre Schwester Rahel hatte. Das vielleicht so zur Vorbemerkung, aber wir kommen drauf zurück. Ich möchte noch einmal mit uns beten und Gott bitten, dass er uns sein Wort öffnet. Und Herr Jesus Christus, nun bitte ich dich, dass wir verstehen, was du uns persönlich sagen möchtest. Du willst hineinsprechen in unser Leben, du willst uns verändern, du willst uns stärken, du willst uns ermutigen und vor allen Dingen in Beziehung zu dir bringen. Und ich bitte dich, dass genau das geschieht heute Morgen, um deines Namens willen. Amen. Amen. Ihr Lieben, im Schlafzimmer meiner Eltern. Warum auch immer, meine Eltern waren nicht so besonders christlich eingestellt, aber im Schlafzimmer meiner Eltern hingen zwei Drucke von Bildern des englischen Malers Henry Ryland. Und als Kind haben mich diese Bilder durchaus fasziniert. Es waren zwei Bilder von wunderschönen Frauen aus dem Alten Testament. Und wenn man diese Frauen anschaute, groß gewachsen, lange Haare, diese Frauen hätten durchaus Geschwister sein können, aber sie waren es nicht. Das eine Bild zeigte Ruth bei der Ehrenlese und das andere Bild zeigte Rahel am Brunnen. Und irgendwann, als ich als Kind dann so zur Sonntagsschule ging, ja, habe ich mich gefragt, warum hängen diese beiden Bilder da und was haben diese beiden Frauen wohl gemeinsam? Nun, Tatsache ist, diese beiden Frauen hatten nicht mehr gemeinsam als die Tatsache, dass sie historische Persönlichkeiten des Alten Testamentes waren. Frauen, die in der biblischen Geschichte eine wichtige Rolle spielten. Da war einmal die Moabiterin Ruth. Sie heiratete den Juden Boas und wurde auf diese Art und Weise zum Urgroßvater von König David. Und wenn man jetzt im Geschlechtsregister ein bisschen weitergeht, dann sieht man Ruth auch als eine Vorfahrin des Herrn Jesus Christus. Rahel hingegen war eine der beiden Töchter von Jakobs Onkel Laban. Und obwohl sie in der Geschichte des Judentums eine wichtige Rolle gespielt hat, ist es nicht die Rahel, sondern es ist ihre Schwester Lea, die einen Platz im Stammbaum Jesu hat. Und als mir das irgendwann mal klar wurde und ich das so aus der Sonntagsschule mitgenommen habe, da habe ich mich gefragt, meine Güte, warum hat denn dieser Maler eigentlich Rahel und Ruth gemalt anstatt Rahel und ihre Schwester Lea? Nun, ich glaube, die Antwort liegt ziemlich auf der Hand und liegt in 1. Mose 29, Vers 17, wo es nach der Neues-Leben-Übertragung heißt, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber hatte eine gute Figur und war wunderschön. Meine Lieben, wenn eine Frau bildschön ist, dann muss doch auch das Bild schön werden, ne? Und deswegen hat der Maler dann eben Rahel und Ruth gemalt. Da hatte die scheinbar wenig attraktive Lea wenig Chancen. Tatsache ist, Lea war eine ungeliebte Frau. Eine ungeliebte Frau. Und ich mache das an drei Punkten fest. Tatsache ist, wenn wir den biblischen Bericht lesen, dass ihr Vater sie nicht geliebt hat. Noch krasser, ihr Vater hat alles Mögliche versucht, um sie loszuwerden. Das zweite ist, ihr Mann liebte sie nicht. Er liebte eben ihre jüngere Schwester. Und ihre Schwester liebte sie auch nicht. Die sah in Lea immer nur die Rivalin. Also drei Gründe, warum sie eine sehr ungeliebte Frau war. Vielleicht war diese Lea die ungeliebteste Frau in der Bibel. Doch beginnen wir ganz am Anfang der Geschichte. Und am Anfang der Geschichte sehen wir Jakob und eine schöne Schäferin. Jakob war ein Schlitzohr. Jakob war einer, der seinen Vater übers Ohr gehauen hat, der seinen Bruder übers Ohr gehauen hat. Und deswegen musste er aus seiner Familie fliehen und er flog in Richtung Haran. Und dann berichtet die Bibel nun eben, dass dieser Jakob müde am Brunnen von Haran sitzt und dort erlebt, wie die Hirten kommen und ihre Schafe tränken wollen. Er ist also auf der Flucht vor seinem Bruder, den er in schändlicher Weise übers Ohr gehauen hat. Und dann passiert's. Plötzlich taucht diese wunderschöne Schäferin mit ihrer Herde auf. Es ist seine Cousine Rahel, die er aber bislang noch nicht kannte. Was für eine Szene. Jakob am Brunnen von Haran. Hier kommt diese wunderschöne Frau, diese wunderschöne Schäferin. Leise höre ich so im Hintergrund Vico Toriani mit Chor und Orchester. La Pastorella ist so jung und schön und viel zu lang allein auf Bergeshöhen. Eine fantastische Stimmung, meine Güte. Was passiert jetzt? Das, was jetzt passiert, geschieht ungeheuer schnell. Jakob fällt fast vom Hocker, zum Glück nicht in den Brunnen, beim Blick ihrer strahlend schönen, dunklen Augen. Schlagartig ist der Kerl verknallt über sämtliche Ohren. Rahel ist die schönste Frau, die er je gesehen hat. Und was jetzt passiert, das geht unglaublich schnell. Das geht noch viel schneller als bei Rosamunde Pilcher. Was passiert hier? Jakob fällt ihr um den Hals. Er küsst sie und fängt im nächsten Moment an zu heulen wie ein Schlosshund. Ja, wir haben es immer gewusst, ne? Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen und sind manchmal ein bisschen bescheuert. Jakob ist bereit, alles zu tun und zu geben, um Rahel zu heiraten. Und schon einen Monat später kommt es zu einem Kuhhandel zwischen Laban und seinem Onkel Laban. Jakob, so berichtet die Bibel, ist bereit, 7 Jahre lang für Laban zu schuften, wenn er doch nur die Rahel zur Frau bekommt. 7 lange Jahre. 7 lange Jahre. 7 Jahre, in denen Laban immer darüber nachdenkt, wie kann ich denn die ältere Tochter unter die Haube bringen? Und ihr Lieben, was jetzt geschieht, ist eine Geschichte von Täuschung und Enttäuschung. Täuschung und Enttäuschung. Und da merken wir schon, es gibt diese Dinge im Alltagsleben, die gab es seinerzeit, die gibt es heute. Also halten wir fest, 7 volle Jahre arbeitet Jakob für Laban. Und die Bibel sagt, dennoch scheint es ihm, als wären es nur ein paar Tage gewesen. Wow. Und dann kommt der große Tag. Er geht zu seinem Schwiegervater ins Be und sagt Folgendes. Er sagt, ich habe meine Abmachung erfüllt und jetzt gib mir bitte meine Braut, damit ich sie heiraten kann. Nun, wir wissen, im Orient und in alttestamentlicher Zeit, da war das üblich, dass der Bräutigam seine Mitgift brachte und die Braut in Form von Kamelen oder Schafen oder sonst was bezahlte. Das ging nicht bei Jakob, der hatte nämlich nichts mehr in der Tasche, ja, er war ja auf der Flucht. Und deswegen kam es zu dieser Abmachung, dass Jakob 7 Jahre lang kostenlos dort am Hofe im Betrieb seines Schwiegervaters geschuftet hat. Ja, und jetzt ist es soweit, er will heiraten. Was passiert? Laban lädt die ganze Nachbarschaft zur Hochzeit ein und er veranstaltet eine Mega-Fete. Und wir können uns durchaus vorstellen, dass er den besten Wein aufgetischt hat. Wow, eine tolle Feier. Ich las kürzlich von einem jüdischen Journalisten, der übrigens Christ geworden war. Er erzählte davon, wie er einmal zusammen mit seiner Freundin und mit seinem Bruder und dessen Freundin ganz spontan zu einer arabischen Hochzeit eingeladen wurde. Und er sagte, ich habe überhaupt keinen Bezug zu den Leuten, ich kenne die gar nicht. Aber der Taxifahrer, der ihn einlud, sagt, das macht nichts, da kommen viele Leute hin, wir haben auch keinen Bezug. Ja. Und Tatsache ist, diese Hochzeit dauerte eine ganze Woche lang. Eine ganze Woche lang Party. Und dann schilderte dieser Journalist, dass Frauen und Männer getrennt miteinander feierten. Ja? Die Männer hatten ihre Party, die Frauen hatten ihre Party, wozu dann auch gehört, dass die Braut dann geschminkt wird in allen möglichen Henna-Markierungen und was weiß ich nicht alles. Ja, die sah dann nicht mehr echt aus, gibt's ja auch heute. Nicht mit Henna, aber mit anderen Mitteln. Und so ähnlich können wir uns diese Hochzeit vorstellen. Ja? Die Frauen haben gefeiert, die Männer haben gefeiert und es war eine mega Fete. Und dann endlich bricht die Nacht herein, die Hochzeitsnacht. Und Jakob kann sich in sein Zelt zurückziehen. Und er sehnt sich also danach, dass der Schwiegervater ihm nun die Braut zuführt. Und genau das geschieht. Der Schwiegervater bringt seine Tochter, die immer noch völlig verschleiert ist, und er führt sie in das Zelt von Jakob. Und so fand die Hochzeitsnacht statt. Und Jakob ahnt nicht, dass der Schwiegerpapa noch ein viel größerer Gauner ist als er selbst. Nichts ahnend verbringt Jakob also die Nacht mit seiner frisch angetrauten Frau. Und dann kommt der Morgen, es wird hell und törö, da ist Lea. Und dieses Schlitzohr Laban hat die hinreißende Rahel durch die verachtete Lea ersetzt. Wie mag sich Jakob gefühlt haben? Wow. Und kommt der Schwiegerpapa und sagt, tut mir leid, Jakob, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass es hier üblich ist, dass die ältere Tochter vor der jüngeren heiratet. Ich hoffe, das macht dir jetzt nichts aus. Übrigens, ich habe nirgends einen geschichtlichen Beleg dafür gefunden, dass das tatsächlich so üblich war, dass die ältere Tochter vor der jüngeren verheiratet werden musste. Das hat das Schlitzohr sich wahrscheinlich ausgedacht. Ihr Lieben, wie mag sich die Rahel gefühlt haben bei dieser ganzen Trickserei? Wenn der Papa sagt, jetzt halt die Klappe und hör auf zu flennen, noch bin ich der Herr im Haus und ich verheirate, wen ich will. So können wir uns das vorstellen, ja? Und was denkt ihr, wie Lea sich gefühlt hat? Ein ungeliebtes Mädchen, umhergeschoben wie eine Schachfigur. Und Rahel ging es ja im Grunde genommen nicht anders. Wisst ihr, im Blick auf ihren Vater, da waren sich die beiden Schwestern ausnahmsweise einmal einig, obwohl die sonst ja nicht das beste Verhältnis zueinander hatten. Aber im Blick auf ihren Vater sagen sie was ganz Interessantes, und ich übersetze das mal frei aus 1. Mose 31. Da sagen nämlich beide wie aus einem Mund, von unserem Vater können wir nichts erwarten, der hat uns doch sowieso schon lange enterbt. Der behandelt uns doch eh so, als würde er uns gar nicht kennen. Er hat uns einfach verhökert und den Gewinn hat er auch schon lange verbraten. Ihr Lieben, wenn ich das so sehe, dann frage ich mich, wie viel grausame Verletzungen stecken in diesen wenigen Worten? Wie viele grausamen Verletzungen? Und darf ich jetzt doch mal sehr persönlich werden? So wie die Bibel sehr persönlich ist? Und fragen, ist heute jemand hier, der sich ungeliebt fühlt? Ist jemand hier, der sich ungeliebt fühlt? Ungeliebt durch den Partner oder durch die Partnerin? Sind hier Eltern, die sich verachtet fühlen von Seiten der Kinder, wo die Beziehung längst abgebrochen worden ist? Oder sind da Kinder, die sich von Seiten der Eltern verachtet fühlen? Sind hier Kinder und Jugendliche, die sich ausgegrenzt fühlen in der Schule? Sind hier Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen im Beruf oder durch die Gesellschaft? Sollte das der Fall sein, dass jemand heute Morgen hier ist, der sich ungeliebt und verachtet fühlt, dann hast du eine leise Ahnung davon, wie diese Lea sich gefühlt hat. Sie als das schwarze Schaf der Familie. Vielleicht bist du auch das schwarze Schaf in der Familie. Und im Folgenden sehen wir Leas Hoffen und Sehnen. Trotz dieser fiesen Umstände am Beginn ihrer Ehe hofft die Lea bei Jakob etwas zu finden, was sie bei ihrem Vater vergeblich gesucht hat. Übrigens, nach dieser Trickserei, die sich der Laban geleistet hat, hatte Jakob doch noch die Möglichkeit, die Rahel zu heiraten. Und er hat weitere 7 Jahre geschuftet dafür. Was für ein Gauner war dieser Laban. Nun, ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, weder damals noch heute, dass ein Mann mit 2 Frauen zu C&A gehen muss. Denn später wird das ganz klar deutlich, dass ein Mann eine Frau hat. Ja? Und diese Vielweiberei es nicht mehr gibt. Die Mormonen haben das versucht, bis vor relativ kurzer Zeit immer noch zu praktizieren. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Ein Mann, eine Frau, das ist der Plan Gottes für das Leben. Also die Lea sucht etwas bei ihrem Mann, was sie bis jetzt überhaupt nicht kennt. Sie sucht Anerkennung, sie sucht Wertschätzung, sie sucht Aufmerksamkeit. Und es mag durchaus sein, dass sich die Lea in der Zwischenzeit tatsächlich auch in Jakob verliebt hat, obwohl diese ganze Ehe so problematisch angefangen hat. Und als verliebte junge Frau wünscht sie sich nichts mehr als Gegenliebe. Und so ringt Lea ganz verzweifelt um die Beachtung und die Liebe ihres Mannes. Wie gesagt, nach Ablauf einer Woche gibt Laban diesem auch die Rahel zur Frau. Und somit ist hier ein Mann verheiratet mit 2 unglücklichen, ungleichen Schwestern. Wie soll so eine Dreiecksbeziehung gut gehen? Vers 30 in Kapitel 29, da heißt es, da schlief Jakob auch mit Rahel und liebte sie mehr als Lea. Was für ein Chaos. Und was passiert nun? Nun passiert etwas, was die Lea gut kannte. Denn wieder ist sie nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Sie wurde mit Jakob verheiratet, damit dieser Rahel heiraten konnte. Und Jakob schuftet 7 weitere Jahre. Ja. Ihr Lieben, wir haben keine Ahnung, wie viele Tränen Lea geweint hat. Aber sicherlich waren es sehr viele. Übrigens, Gott zählt alle Tränen. Gott zählt auch die Tränen, die du weinst oder geweint hast, wenn du dich ungeliebt fühlst. Für Lea beginnt eine ungeheuer schwere Zeit. Aber sie wird entschädigt. Sie wird entschädigt dadurch, dass sie erleben darf, wie Gott in ihr Leben eingreift. Nur, dass sie das noch nicht richtig schnallt. Kapitel 29, Vers 31. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Noch einmal möchte ich fragen, fühlst du dich ungeliebt und verachtet? Siehst du dich als unattraktiv und unbedeutend? Dann weiß Gott ganz genau, wie du dich fühlst. Genauso wie er wusste, wie Lea sich gefühlt hat. Und dann darf ich dir jetzt schon mal eines zurufen, was die Bibel in aller Deutlichkeit sagt. Die Bibel sagt, du bist so geliebt, wie du bist. Du bist so geliebt, wie du bist. Gott liebt dich durch und durch. Es ist unfassbar, aber niemand liebt dich so wie Gott. Andererseits, du wartest darauf, dass jemand dich beachtet und wertschätzt. Wann hast du zum letzten Mal zu jemandem gesagt, dass er oder sie dir wichtig ist? Der Herr schenkt also der verachteten Lea von Jakob zunächst einmal 4 Söhne, während die vielgeliebte Rahel ihren Kinderwunsch nicht erfüllt bekommt. Nun muss man wieder Verständnis haben für die Situation im Orient, wo Söhne unglaublich wichtig sind. Kinder im Allgemeinen sowieso, aber Söhne ganz besonders. Nebenbei gesagt, für Gott spielt das keine Rolle, ob Sohn oder Tochter, ob Männlein oder Weiblein. Wir sind alle in gleicher Weise geliebt. Aber hier bewahrheitet sich schon im Alten Testament, was Paulus viel später einmal den Korinthern, der Gemeinde in Korinth, schreiben wird. Und ich sage das wieder mit Worten einer modernen Übertragung. Da heißt es: Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Er hat das Schwache erwählt. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Noch einmal die Situation. Lea, verheiratet mit Jakob, wünscht sich Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe von ihrem Mann. Und nun bekommt sie einen Sohn. Und sie wünscht sich so sehr, dass sie dadurch die Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe ihres Mannes bekommt. Ich will es ein bisschen drastischer sagen. Nach jeder Geburt hofft Lea, dass sie für Jakob mehr ist als eine Gebärmaschine. Hier fällt mir nämlich etwas auf. Mir fällt auf, dass sie es ist, die ihren Söhnen Namen gibt. Sicherlich wäre das in der damaligen Kultur eher der Fall, dass der Vater das macht oder mindestens, dass sie es miteinander entscheiden. Aber hier ist es Lea, die ihren Söhnen Namen gibt und nicht der Vater. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass sie mit den Namen ihrer Söhne ihre Sehnsucht ausdrückt. Und sie unternimmt alles, um die Beachtung ihres Mannes zu bekommen. Und jetzt lasst uns einmal lesen, was die Bibel sagt. 1. Mose 29, Vers 32. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach: Der Herr hat angesehen mein Elend. Nun wird mich mein Mann lieb haben. Ich lese noch einmal. Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach: Der Herr hat angesehen mein Elend. Nun wird mich mein Mann lieb haben. Ihr Lieben, im ersten Teil dieses Satzes hat Lea zu 100% recht. Nämlich der Teil, wo es heißt: Der Herr hat mein Elend gesehen. Aber dennoch ist sie immer noch mehr auf ihren Mann fixiert als auf Gott. Mehr auf ihren Mann fixiert als auf Gott. Denn Ruben bedeutet so viel wie: Seht ein Sohn. Das heißt es. Das heißt im Klartext: Jakob, schau her, ich bin es, die dir einen Sohn schenkt. Und nun wirst du mich ansehen. Oder an ihre Schwester gewandt: Rahel, siehst du, du hast die Ausstrahlung, du hast die tolle Figur, Aber ich habe einen Sohn. Und Lea erwartet nun, dass sie dadurch ihren Mann gewinnt. Und wisst ihr was? Es funktioniert nicht. Selbst dieses großartige Ereignis, dass der orientalische Jakob nun endlich einen Sohn hat, es funktioniert nicht. Macht keinen Unterschied. Vers 33. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Wisst ihr, was mir auffällt an diesem Vers? Mir fällt auf, Lea hat gebetet. Und das ist großartig. Sie war im Gespräch mit Gott. Denn es heißt, der Herr hat gehört. Und der Herr hört das, was ausgesprochen wird. Und Gespräch mit Gott ist Gebet. Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Wow, sie hat gebetet. Und bekommt den zweiten Sohn und nennt den Sohn Simeon. Und Simeon heißt so viel wie erhört. Er hört. Und wieder hofft Lea, dass sie dadurch ihren Mann gewinnen kann. Jakob, nun wirst du mein Weinen und mein Klagen hören. Jakob, nun wirst du kapieren, wie es zutiefst in meinem Inneren aussieht, in meinem Herzen. Jakob, jetzt wirst du es verstehen. Falsch. Lea, es ist tragisch, dass dein Mann dich nicht wahrnimmt. Aber bitte vergiss eines nicht. Vergiss nie, dass Gott dich sieht und hört. Der nächste Vers ist Vers 34. Und abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Interessanterweise lesen wir jetzt nicht mehr, dass Lea sagt, Gott hat mir einen Sohn geschenkt. Ja? Scheinbar ist Gott schon völlig ausgeklammert aus ihrem Leben. Scheinbar spielt Gott keine Rolle mehr, weil die Enttäuschung, die Verletzung so groß geworden ist, dass ihre Augen getrübt sind für Gott. Und sie nannte ihn Levi. Stattdessen ist sie immer noch völlig fixiert auf Jakob und völlig fixiert auf ihre Sehnsucht nach Liebe. Liebe Lea, echtes Glück und bleibende Freude und tiefen Frieden und ewige Geborgenheit, das findest du nicht bei Jakob, sondern das gibt es alleine bei Gott. Und ich darf dir das auch sagen. Echtes Glück, bleibende Freude, tiefen Frieden, ewige Geborgenheit, das findest du nicht bei Menschen. Das findest du nur bei Gott. Wie glücklich deine Beziehung auch sein mag, aber letztendlich findest du all dieses nur bei Gott. Levi, der Name Levi bedeutet so viel wie jemandem anhängen oder jemandem zugetan sein oder mit jemandem verbunden sein. aber sie findet es nicht bei Jakob. Übrigens, Lea, eines darf ich dir sagen. Lea, du ahnst nicht, wie sich durch deinen Sohn der Plan Gottes erfüllt. Denn aus dem Stamm Levi, aus den Nachfahren von diesem Levi, wird einmal ein Mann geboren werden mit Name Moses. Und dieser Mose ist die wichtigste Persönlichkeit im Judentum. Durch Mose kam das Passafest. Durch Mose geschah der Auszug aus Ägypten. Mose war derjenige, dem Gott die 10 Gebote gegeben hat. Das Priestertum, die Wanderung ins gelobte Land. Mose, die wichtigste Person im Judentum. Aber die Erfüllung ihrer Sehnsüchte, ihrer Träume bekommt Lea nicht. Und doch, die Bibel sagt uns eines. Die Bibel sagt uns, Lea ist von Gott geliebt und ist von Gott erwählt. Also seht ihr, Lea macht was Interessantes. Sie gibt ihren Söhnen Namen, um ihre eigenen Verletzungen zu beschreiben. Und was macht sie dadurch? Sie benutzt ihre Söhne als Mittel zum Zweck, um ihren Mann zu gewinnen. Genauso, wie sie immer nur Mittel zum Zweck war. Das heißt, die Lea fällt in das gleiche egoistische Muster, das wir bei Laban gesehen haben und was wir bei Jakob gesehen haben. Und doch, jetzt geschieht was Großartiges. Mit der Geburt des vierten Sohnes ändert sich etwas. Darum bitte ich euch, hört genau hin. Vers 35. Und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Der Name Juda oder Jehuda, egal wie du sagst, heißt gepriesen sei Gott. Gepriesen sei Gott. Der Name klingt ganz anders als die anderen drei Namen. Das heißt, irgendetwas ist geschehen. Was ist hier geschehen? Irgendetwas ist geschehen, aber nicht in Bezug auf die äußeren Umstände. Denn die äußeren Umstände sind immer noch die gleichen. Mit anderen Worten, Lea ist immer noch Lea. Lea ist immer noch Lea, weniger attraktiv als die vielgeliebte Rahel. Lea ist immer noch unbeachtet von ihrem Mann. Und doch ist was geschehen. In ihr, in Lea, ist etwas geschehen. Denn sie hat mindestens drei Dinge erkannt. Erstens, dass der souveräne Gott sie liebt und reich beschenkt, indem er sie ausgewählt hat. Das kapiert sie. Gott liebt mich. Gott hat mich reich beschenkt. Gott hat mich auserwählt. Und ihr Lieben, das ist genau das, was wir wissen dürfen. Gott liebt uns. Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Und Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Gott möchte dich unglaublich reich beschenken. Und das größte Geschenk, was Gott gemacht hat, das ist sein Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha starb, für dich zur Vergebung deiner Sünde. Es ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Es ist der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott. So sehr liebt Gott dich. Das Zweite, was Lea kapiert hat, ist, dass ihre Identität und ihr Wert nicht in ihren Kindern, sondern allein in Gott und in seinen Augen besteht. Hey, vielleicht glaubst du, du musst irgendeine Leistung bringen, um Gott zu gefallen. Vielleicht glaubst du, du musst dich in irgendeiner Form danach ausstrecken und anstrengen, dass Gott dich liebt. Nein, das ist keine Liebe. Gemeinschaft auf Gott beruht nicht auf unserer Leistung, sondern es ist das Geschenk, welches Gott uns macht. Und es kommt nicht darauf an, wie viel Vater unser du betest und wie viel Ave Maria du sprichst und wie oft du zur Kirche gehst. Gott liebt dich so, wie du bist, haben wir bereits gesagt. Und das Dritte, was Lea kapiert, ist, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind und kein Mittel zum Zweck. Deswegen sagt sie, nun, andere Übersetzungen sagen, jetzt oder diesmal. Nun will ich dem Herrn danken, jetzt will ich dem Herrn danken, diesmal will ich dem Herrn danken. Denn ich hab's kapiert, Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott sah die Situation Leas und er reagierte mit Liebe und Mitgefühl und Fürsorge. Lea brauchte mehrere Jahre und eine vierte Schwangerschaft, um das zu begreifen. Aber wie steht's mit uns? Selbst wenn nächste Angehörige uns nicht schätzen, selbst wenn Menschen, die wir lieben, uns nicht beachten, wir dürfen wissen, dass es bei Gott keinen ungeliebten Menschen gibt. Ihr Ehefrauen, ihr Ehemänner, Eltern, ihr Kinder, ihr Großeltern, vergesst nie, dass Gott Liebe ist und dass alle Liebe von ihm kommt. Und er versetzt uns in die Lage, Menschen zu lieben, auch wenn keine Gegenliebe kommt. Die Bibel drückt es so aus, dass Gott das steinerne Herz wegnehmen will aus unserem Leben. Und er möchte uns ein neues, ein fleischernes Herz geben. Wodurch ist es möglich? Übrigens, Lea hat nicht nur Jakob einen weiteren Sohn geschenkt, sondern dieser vierte Sohn, Juda, ist ein Geschenk Gottes an diese Welt. Warum? Juda ist der Stammvater von König David. Und was hören wir jedes Jahr zu Weihnachten? Jedes Jahr zu Weihnachten lesen wir und hören wir. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. So wie Ruth, von der wir eingangs sprachen, ist Lea eine Vorfahrin des Herrn Jesus Christus. Denn Juda, ihr vierter Sohn, ist der Ahnvater des Herrn Jesus Christus. Und es ist der Hinweis auf das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus für dich starb, um dich zu beschenken mit deiner Liebe, mit seiner Liebe und um deine Verletzungen zu heilen, dich in den Stand zu bringen, Menschen zu lieben, die auch nicht unbedingt nach deiner Nase sind. Es ist möglich, weil Jesus für uns starb, weil er auferstanden ist und lebt und weil er unser Herz verändern möchte. Das konnte Lea damals im Alten Testament erleben, als sie sagte, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Gepriesen sei Gott. Möchtest du das heute erleben? Möchtest du heute sagen, Herr Jesus Christus, danke für das, was du aus Liebe zu mir getan hast. Vergib mir meine Schuld. Wasche du mich rein, denn dein Blut ist es, was Menschen rein macht von all ihrer Sünde. Wasche du mich rein und gib mir ein neues, ein fleischendes Herz, dass ich von jetzt an sagen kann, nun aber ist was völlig Neues eingetreten. Ich möchte dem Herrn danken und mit ihm durchs Leben gehen. Wenn das dein Wunsch ist heute und du mit deinen Verletzungen zu ihm kommen möchtest, hier sind Menschen, die sind gerne bereit, mit dir darüber zu sprechen, mit dir zu beten und zu helfen, diesen Start zu machen. Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott liebt uns.